Wie sagte einst der große Andy Brehme, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das trifft aktuell auf wohl kaum einen Verein mehr zu als auf RB Leipzig. Ausgerechnet ein Hackeneigentor bei Inter Mailand bringt die fünfte Pleite im fünften Champions-League-Spiel und verschärft die Krise der Bullen und erhöht natürlich auch den Druck auf Marco Rose. Unser Thema heute.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus, aber viel wichtiger mit unserem Gast, mit Yvonne Gabriel, der Chefreporterin bei Bild. Hallo Yvonne.
Hallo, ich grüße dich, Malte. Ne?
Jetzt habe ich dich gerade noch befördert, ja. Macht aber nichts. Chefexpertin für RB Leipzig, könnte ich auch sagen. Du bist seit Anfang an, seit die Leipziger ja, das da hochgezogen haben, was manche Konstrukt nennen, andere Verein, mit dabei.
Genau, erster Trainingstag 2009 in Markranstädt, damals noch der kleine Ort, der doch dann zu Ruhm gekommen ist, weil da quasi RB Leipzig aus der Taufe gehoben wurde. Und ja, spannende Zeit, schnelllebige Zeit, dynamische Zeit, viele Erfolge. Ich muss immer schmunzeln, dass man anfangs so bei Optik Rathenow war und jetzt irgendwie Champions League, Liverpool, Atletico Madrid. Das ist unheimlich spannend gewesen und bleibt es hoffentlich auch.
Ich glaube schon. Also die aktuelle Situation ist ja wirklich spannender, könnte sie ja fast nicht sein. Bevor wir auf Leipzig ein bisschen genauer eingehen, können wir auch noch kurz auf einen anderen Club eingehen, auf den vielleicht auch genau das zutrifft, was ich vorhin über RB Leipzig gesagt habe, dieses Andy Brehme-Zitat. Manchester City, jetzt auch seit einigen Wochen wirklich mit entsprechend am Schuh und großen Problemen. Dann gestern auch wieder gegen Feyenoord 3-0 geführt, in der Schlussviertelstunde noch ein 3-3 kassiert und damit 2 Punkte aus der Hand gegeben. Hast du Pep Guardiola nach dem Spiel gesehen, wie derangiert der aussah?
Ja, er hat mich ein bisschen tatsächlich auch an Marco Rose irgendwie erinnert. Man altert dann doch in 90 Minuten extrem. Das macht was mit den Menschen, das ist klar. Auch er ist ja extrem ehrgeizig, besessen nahezu und erfolgsverwöhnt auch. Deswegen ist das für ihn auch eine neue Phase. Marco Rose nennt ja oft auch so Typen wie Guardiola oder auch Jürgen Klopp und sagt, am Ende sind das ganz neue, ganz normale Trainerlaufbahnen, Trainerkarrieren, wo es dann auch diese Phasen gibt. Und jetzt, Klopp kommt ja zu RB Leipzig und da hat Marco Rose damals auch gesagt, das ist auch Jürgen Klopp, wobei man das immer vergisst im Nachgang, hat normale Trainerstationen erlebt, wo es auch mal Ups and Downs gab. Und ja, da einen sie sich gerade Guardiola und Marco Rose und ja, er sah derangiert hinterher aus.
Ah, dicke Kratzspuren auf der Stirn gehabt, einen Cut auf der Nase, hat er sich mit seinen Fingernägeln selbst zugefügt. Er hat hinterher gesagt, ich wollte mich selbst verletzen. Gut, das war jetzt als Witz natürlich gemeint, jetzt nicht unbedingt gelungen, weil Selbstverletzung ist natürlich auch kein großer Spaß, aber in dem Satz ist natürlich auch ein bisschen Ernst drin, weil das zeigt ja auch wirklich, wie viel Druck auf ihm ist, auch wenn er jetzt um seinen Job wahrscheinlich nicht bangen muss, aber du hast diesen Ehrgeiz angesprochen. Der ist natürlich riesig und wenn das so sich äußert, schon ein bisschen bedenklich, oder?
Absolut, aber ich sage halt immer, wenn das mal nicht mehr ist, gut, ob man sich jetzt kratzen oder masochistisch ans Werk gehen sollte, kann man drüber diskutieren, aber das zeigt natürlich, wie jeder das auch kanalisiert oder auslebt. Marco Rose hat ja nach dem Mailand-Spiel gestern Abend dann gesagt, er vertraut auf seine Jungs und auf Gott. Er ist ja sehr, sehr gläubig. Also jeder findet da so seine Wege. Der eine kratzt sich an der Nase, der andere vertraut auf seine Jungs und auf Gott. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Phase, die sie durchmachen. Und man darf das alles immer nicht vergessen. Die Öffentlichkeit, der Druck und so. Aber natürlich intrinsische Motivation, intrinsischer Druck, der ist extremst da und auch nach all den Jahren noch.
Dann gucken wir mal etwas genauer auf dieses 0-1 der Leipziger gestern Abend in Mailand.
Das Thema des Tages.
Ja, die Krise der Leipziger weitet sich aus. Seit 5 Spielen nicht gewonnen, 4-mal davon sogar verloren. Zuletzt ja auch in der Bundesliga, beziehungsweise jetzt sogar noch einmal mehr verloren. Zuletzt in der Liga ja mit 3-4 nach dreimaliger Führung gegen Hoffenheim. Jetzt 0-1 durch dieses Hackeneigentor in Mailand. Also ja, das ist echt schon eine schwierige Geschichte. Tobias Holtkamp hat bei Sport1 geschrieben, RB sei derzeit eine tickende Zeitbombe. Wie viel Zeit bleibt denn noch, die zu entschärfen?
Das wird jetzt die spannende Frage sein. Ich glaube, dass Marco Rose intern schon noch Kredit hat. Er hat spürt nach wie vor das Vertrauen. Das sagte ja auch gestern Oliver Minzlaff, der ja doch übermächtige Red Bull-Boss war, ja gestern auch mit in Mailand. Er hängt extrem an RB Leipzig. Er war lange selbst im Tagesgeschäft verantwortlich. Er hat vor dem Spiel in der Kabine gesprochen. Das heißt, dieser Zusammenhalt, der wird ja schon auch gelebt in Leipzig nach wie vor. Es gibt ja auch diese doch sehr schöne Anekdote, dass Dietrich Mateschitz quasi auf dem Sterbebett zu Oliver Minzlaff damals vor 2 Jahren gesagt haben soll, jetzt hast du deinen Arsène Wenger. Also quasi, dass Marco Rose oder mit Marco Rose schon auch die extreme Hoffnung, er ist ein gebürtiger Leipziger, die Hoffnung verbunden war, dass er eine Ära prägt. Es gab ja vorher, wir erinnern uns, ganz, ganz viele Trainerwechsel in kurzer Zeit. Nach Nagelsmann fehlte extrem diese Kontinuität. Jesse Marsch, Domenico Tedesco. Intern hatte man immer das Gefühl, sie haben bei beiden ein bisschen zu lange gewartet, bis sie reagiert haben. Es war ja dann auch ein schleichender Prozess. Ein Tod auf Raten hat gesagt. Insofern bin ich gespannt, wie es mit Marco weitergeht. Marco Rose, er braucht jetzt dringend Argumente. Es kommen ganz, ganz wichtige Wochen. Ich glaube, das wichtigste Spiel der Hinrunde wird nächsten Mittwoch das Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt, weil das nahezu die letzte realistische Titelchance ist und die muss unbedingt gegriffen werden. Und da muss ein Sieg her, ein überzeugender Sieg her. Ich glaube, dass bis dahin nichts passiert, um auf deine Frage zu kommen, wie viel Zeit zum Schärfen noch bleibt.
Wo siehst du denn die Gründe dafür, dass es jetzt auch binnen eines Monats ja im Grunde so eskaliert ist da in Leipzig? Denn vor 4, 5 Wochen, da galten die ja noch als Nummer 2 in Deutschland, als einziger Verein, der den Bayern dann aktuell in ihrer Überform da dann noch Paroli bieten könnte. Die waren quasi punktgleich und dann verlieren die Leipziger gegen Borussia Dortmund mit 1-2 und danach läuft gefühlt gar nichts mehr zusammen. Champions League lief vorher ja schon nicht viel, aber das waren ja auch immer nur knappe Niederlagen, wo man vielleicht sich auch immer noch viel hat schönreden können. Aber das ist ja insgesamt in der Summe dann doch schon sehr besorgniserregend. Wo siehst du die Gründe?
Man muss fairerweise sagen, dass wenn man sich auch letztes Jahr, schon letzte Saison die Rückrunde anguckt, ging das schon ein Stück weit los. Also das war da schon nicht mehr überzeugend. Man hatte ja auch eine relativ lange Durchstrecke dann im Januar. Man hat sich aber wieder aufgerappelt, ist am Ende auf Platz 4, was ja nach wie vor nur das Minimalziel in Leipzig ist, ins Ziel gekommen, hat Dortmund hinter sich gelassen. Das hätte ja auch der 5. Platz am Ende gereicht. Aber zufrieden war man unterm Strich dann trotzdem nicht mit der Rückrunde und auch mit der Saison. Und das ging auch so ein bisschen weiter. Sie waren dann USA-Reise, dann viele EM-Fahrer gehabt, eine zerstückelte Vorbereitung, der Kader spät zusammen, aber ich bleibe dabei, das sind alles oder dürfen alles keine Ausreden sein. Und dann ging die Saison los und es war ein leichtes Auftaktprogramm, bin ich der Meinung. Es waren auch keine überzeugenden Auftritte, auch zu Saisonbeginn nicht, in der, und davon bin ich überzeugt, oft dich die individuelle Klasse gerettet hat. Also da hat man ein starkes Šeško-Tor, ein starkes Openda-Tor, ein Nusa, der ja eine unglaubliche Entdeckung war, hat dir immer wieder geholfen. Dazu kam die Konkurrenz, die jetzt auch nicht extrem gedrückt hat von hinten. Das heißt, dieser zweite Platz, dieser Status Bayernjäger hat extrem getäuscht, definitiv von vornherein. Und ich hatte das relativ am Anfang der Saison geschrieben. Sie hatten ja auch die Remis dann gegen Pauli und Union. Dortmund wird entscheidend sein, wie sie sich da in einem wirklichen Topspiel verkaufen, wo es auch wirklich drauf ankommt. Und du hast es angesprochen, ab da ging es ja leider dann auch bergab. Und wie gesagt, der Kader ist auch nicht üppig besetzt. Marco Rose nimmt das aber kurioserweise gar nicht zur Ausrede. Aber sie hatten jetzt vor dem Mailand-Spiel 7 Verletzte. Mhm. Und das sind ja auch kein Anschlusskader. Ist ja ein David Raum, ein Xavi Simmons, Xaver Schlager nicht zu vergessen, als absoluter Stratege im Mittelfeld und natürlich auch als Mentalitätsspieler. David Raum, Xaver Schlager, das sind zwei Typen, die hast du sonst im Kader nicht so von der Mentalität. Xavi Simmons, der heult im Training, wenn er ein Trainingsspiel verliert. Die fehlen dir natürlich als Achse. Und das ist natürlich was, was man jetzt auch nicht ausklammern kann. Jetzt hat sich Otaogo gestern noch verletzt und so. Also in einem ohnehin, meiner Meinung nach, zu kleinen Kader mit Schwachstellen, also Marco Rose sagt ja hinten links, David Raum, haben wir kein Backup. Wir haben keinen gleichwertigen Ersatz. Vom Typ auch. So war ja ihr Spiel drauf ausgerichtet, auf David Raum und seine Flanken. Der Kader ist ein Problem. Der Saisonstart, der ein bisschen getäuscht hat, und letztendlich auch, merkst du jetzt auch, da kommt auch der Kopf dazu. Also ich bin erschrocken, was aus einem Benjamin Šeško geworden ist. Also ich habe ja vor Saisonbeginn die steile These aufgestellt, dass der Torschützenkönig wird. Also ich schäme mich ja für diese These nahezu, weil davon ist er ja meilenweit entfernt im Moment. Aber wenn man sieht, mit wie viel Schwung der aus der Rückrunde kam und was der auch mitbringt, ist ja ein Gigant. Und er hat verlängert und die haben gekämpft darum. Und ja, das, die Erwartungshaltung war immens und das gibt jetzt natürlich so eine Bruchlandung.
Das sind einige Gründe, aber dann sieht man ja auch auf dem Platz, fehlt es dann auch irgendwie, es wird ja auch bemängelt, Mentalität. Das hat Marcel Schäfer gesagt, der Sportgeschäftsführer. Also mangelnde Intensität, Aggressivität, dann eben auch nach einer Führung nochmal weiter drauf zu gehen, nicht zurückzuschalten und dann eben sich auch nicht, wie gegen Hoffenheim war es ja so, dann sind sie zurückgekommen, wieder in Führung gewesen, haben es wieder dann irgendwie schleifen lassen, die Gegner wieder reinkommen lassen. Wie ist das zu erklären? Das hat ja dann aber auch irgendwo ja, Motivationsprobleme. Wie würdest du das erklären?
Ist leider in Anführungsstrichen gesprochen ein Punkt, wo man zum Trainer kommt. Immer wieder, Rosa hat es ja auch nach dem Hoffenheim-Spiel jetzt angesprochen, ist dann ein Stück weit wieder zurückgerudert auf die Gegenfrage, ob er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Aber diese Schärfe reinzubringen, intern wird auch immer wieder von dem Wort Gier gesprochen. Julian Nagelsmann spricht ja auch von Gier bei der deutschen Nationalmannschaft, die man spürt. Dieses unbedingt Wollen. Und ich war mit in Glasgow, ein Spiel, was ja auch enttäuschend war, also wirklich auch augenöffnend, wo dann die Spieler hinterher sagen, ja, also man muss sagen, Celtic hat das mehr gewollt. Und Marco Rose sagt ja dann immer, er spricht seinen Spielern nicht den Willen ab. Ich finde, wenn man das abspricht, dann kann man es ja wirklich die Tür zuschließen. Aber ich spreche ihnen ab, dass sie es mehr wollen als der Gegner mitunter. Und warum das so ist, das ist ein großes Rätsel, weil man sieht ja auch, was die Spieler, Šeško, Benjamin Henrichs, Elmas, Leipzig völlig außen vor, jetzt auch gerade wieder leider verletzt, aber was sie ihr Nationalteams leisten, da geht's ja auch. Also irgendwie ist es ein großes Rätsel und es kommt dann natürlich auch der Kopf dazu. Aber wie gesagt, ich lande an dem Punkt immer wieder beim Trainer, definitiv.
Bei dem muss man natürlich auch den anderen Punkt noch sehen, der auch auffällt, dieses Pressing, diese Aggressivität, dieses Tempo und auch dieses schnelle Umschalten, was ja Leipzig über Jahre so quasi immer als DNA verkauft hat. Wo ist das hin?
Das weiß ich nicht tatsächlich. Ja. Das ist nur eine sehr, sehr gute Frage, weil gerade Marco Rose müsste es ja kennen und hat es ja auch spielen lassen. Er hat in Salzburg die Youth League gewonnen mit dem Nachwuchs. Er hat die Männer trainiert. Er ist quasi in Anführungsstrichen ein Stück weit groß geworden in seiner Trainerlaufbahn mit dem Fußball. Er kann es und er hat mehr denn je die Spieler dafür. Also er war der sich vor einem Jahr beschwert hat, dass der Kader wieder filetiert wird. Völlig zu Recht. Du hast ja wieder dein Tafelsilber verkauft und hast natürlich auch Stützen gehen lassen, aber das weißt du vorher, das ist RB Leipzig. Sie sind trotz der Red Bull-Millionen auf Verkäufe angewiesen und du musst das kompensieren. Und dieses Jahr ging bis auf Dani Olmo, wo ich heute noch sage, es wurde völlig unterschätzt, der Abgang von Dani Olmo. Also man hat gestern wieder sein Tor gesehen für Barcelona. Also das könnte ich mir stundenlang angucken. So schön ist dieses Tor, diese Leichtigkeit. Sagen sie jeder wieder, er war oft verletzt. Trotzdem sage ich, sie haben um Xavi Simmons gekämpft, aber dass Dani Olmo nicht geblieben ist, was okay war, er wollte zu Barcelona, es war immer sein Traum. Das tut richtig weh und das merkst du, diese Genialität von Dani Olmo. Aber hast trotzdem die Fußballer dafür, die Spielertypen dafür, um diesen Red Bull-Fußball spielen zu lassen. Und das finde ich eigentlich noch am alarmierendsten, dass du mal eine schlechte Phase haben kannst, die Ergebnisse mal nicht. Das ist alles okay, aber mir fehlt die Überzeugung und die Fantasie, wie das mit dem Fußball, den sie gerade spielen, auch gestern Abend wieder, wie da jetzt ein Turnaround herkommen soll. Die hatten gestern einen X-Goal-Wert, ist jetzt nicht meine Lieblingsstatistik, aber von 0,12.
Ja.
0,12. Und Red Bull stand immer für Fußball, für Tore. Red Bull stand immer für Tore und Riesenspektakel. Und ich weiß noch, wo RB damals in die Bundesliga kam, da haben so viele gesagt, also wir mögen RB Leipzig nicht. Fußball, der ist schon, das kann man sich schon angucken. Das war ihr Alleinstellungsmerkmal. Damit haben sie Sympathien bekommen. Und das will Red Bull als Geldgeber, als Hauptgesellschafter natürlich auch sehen in Puschel. Attraktiven Fußball, begeistern, Spektakel. Ralf Rangnick hat ja immer gesagt, unser Fußball ist Heavy Metal und Rock'n'Roll. Das ist es im Moment gar nicht. Du sagst das völlig zu Recht. Also das ist ja auch dieses Abwarten zu Spielbeginn und dieses Haltende, keine Intensität drin. Das ist, bei Celtic auch, die sind nicht ins Pressing gekommen. Warum?
Jetzt hattest du eben schon gesagt, das geht natürlich dann auch auf den Kopf, diese schwierige Situation, diese Niederlagen, das macht sich da irgendwo dann natürlich bemerkbar. Wie sehr hat sich denn aus deiner Sicht dieses Störfeuer von außen vor einigen Wochen bemerkbar gemacht, als Oliver Minzlaff dann im Kicker plötzlich erzählt hat, ja, wir haben in den letzten Jahren immer einige Chancen verpasst, wir waren nicht da, wenn wir eigentlich gebraucht gewesen wären oder wenn die Bayern oder jemand anders geschwächelt hat, dann haben wir es nicht geschafft, da was Zählbares rauszuholen. Nehmen wir mal die zwei DFB-Pokalsiege aus. Er meint natürlich die Meisterschaft, beziehungsweise vielleicht auch in der Champions League noch ein bisschen weiterzukommen. Im Grunde zu einer Zeit, wo Leipzig den besten Saisonstart ever hingelegt hat, auch wenn das natürlich, du hast es gesagt, mit einem leichten Startprogramm zusammenhing. Aber dass er in der Phase plötzlich sowas erzählt, wie sehr wirkt sich das auf die Mannschaft aus?
das wird ja jetzt viel diskutiert. Didi Hamann hat ja das Thema jetzt auch nochmal aufgemacht und gesagt, das kam zu Unzeit, das hat Unruhen draußen eingebracht. Ich bin wieder einer von den Verfechtern, die sagen, das ist A, sein gutes Recht. Und man kann auch sagen, es kam eigentlich zur richtigen Zeit. Er wollte bewusst nochmal die Sinne schärfen, bewusst nochmal sagen, was diese Saison auch verlangt wird, gewünscht wird. Quasi, wir haben den Kader zusammengehalten. Wir haben mit Spielern verlängert, Stichwort Benji Šeško. Und wir wollen jetzt auch dafür mehr sehen. Er hat es ja zu Recht gesagt, Minzlaff. Wir wollen nicht nur an Wettbewerben teilnehmen. Und natürlich, man hat ja in der Vergangenheit auch schon große Vereine geschlagen. Atletico Madrid, man hat auch mal Tottenham, Manchester City. Man hat ja schon auch mal Überraschungen gehabt. Und das fehlt im Moment auch mal sowas. Mal so ein Ausreißer nach oben, mal wo sie mal positiv im Gespräch sind. Das fehlt mir total. Und ich finde, was im Nachgang, was man wirklich auch bei dem Interview immer wieder erwähnen muss, Oliver Minzlaff hat sich selber nicht rausgenommen aus der Kritik. Er war lange wichtigster Mann im Tagesgeschäft auch in Leipzig und hat sich aus der Kritik ja nicht mit ausgenommen. Auch er hat Personalentscheidungen getroffen. Auch er hat Julian Nagelsmann ziehen lassen. Markus Krösche. Also es gab ja, das war ja das Hauptproblem meiner Meinung nach, auch keine Kontinuität zuletzt so richtig. Jetzt hofft man auch Marcel Schäfer und Ruben Schröder auf das Duo zusammen mit Mario Gomez, Minzlaff haben wir angesprochen und dann natürlich auch Jürgen Klopp. Aber Oliver Minzlaff hat sich aus der Kritik nicht ausgenommen und natürlich, das wird ja noch erlaubt sein zu sagen, hat er irgendwo auch recht. Also dass zum Beispiel Leverkusen, ja, es heißt immer überperformt und so, aber dass auch Stuttgart zum Beispiel, es gab ja auch andere Vereine, die mehr da waren letzte Saison. Und nochmal, dieses Bequemmachen und Ausruhen auf Platz 4, das ist mir zu leicht. Das ist mir zu leicht.
Obwohl du ja vorhin den Vergleich von Matthias Schitz genommen hast, der gesagt hat, da hast du hier deinen Arsene Wenger, also dein Arsenal quasi. Und die haben sich ja immer sehr smuckelig gemacht auf Platz 4.
Ja, aber es ist, wie gesagt, es war ja auch lange, das, man ist da ja auch in Leipzig erfolgsverwöhnt und man muss ja auch, anfangs angesprochen, es ist ja ein irrer Ritt auch gewesen. Aber natürlich ist man Spottler und natürlich strebt man nach dem Größten. Und wie gesagt, der Kader ist zusammengehalten worden, wurde verstärkt natürlich um junge Spieler. Aber junge Spieler, die auch trotzdem in ihren Ex-Vereinen oder in ihren Nationalmannschaften tragende Rollen sind. Also ein Vermehren, Xavi Simons, das sind alles junge Spieler, aber sie haben alle schon Verantwortung übernommen und haben auch den Anspruch an sich selber. Also insofern, wie gesagt, dass die Ergebnisse mal fehlen und so, aber mir fehlt, wie du es gesagt hast, diese Überzeugung auf dem Platz, dieser Red Bull-Fußball, dieser aggressive Fußball, dieser unterhaltsame, attraktive Fußball und mir fehlt da auch die Körpersprache, Mentalität, das sind ganz, ganz viele Baustellen im Moment.
Und das ist natürlich einiges, was dann auf den Trainer tatsächlich wieder zurückfällt. Der stellt sich jetzt ja vor seine Mannschaft und sagt immer, ach, das ist meine Aufgabe und nimmt die Jungs da so ein bisschen raus. Damit schafft er denen natürlich auf der einen Seite ein Alibi, schwächt er sich damit nicht selbst aber auch und seine Position, wenn er das alles auf sich nimmt, dass dann irgendwann es natürlich relativ leicht fällt, auch zu sagen, ja, okay, der sagt es ja selber, schafft er nicht, also rasieren.
Das ist so seine Taktik, definitiv. Also er stellt sich extremst vor die Mannschaft die ganze Zeit. Also ich hatte ja auch neulich mal gefragt, ob im Winter Neuzugänge her müssten. Der Kader ist ja doch sehr klein. Nein, guter Kader. Ich vertraue meinen Jungs. Auch gestern sagt das wieder Willi Orban, der Kapitän, stellt sich ja auch extrem hinter ihn gestern. Ich bin gespannt, ob das ein Bild von der ganzen Mannschaft ist. Es ist meistens ja so, dass es dann auch Dynamiken und Strömungen und sag ich mal, Grüppchen innerhalb einer Mannschaft gibt, wer noch will und wer nicht mehr mit will. Willi Orban will offensichtlich noch mit ihm, sagt, er kann sich im Moment keinen besseren Trainer vorstellen. Marco Rose, ein Spielerfreund, würde ich sagen. Also ich glaube, es geht ihm gut, den Spielern unter ihm. Also er ist schon auch ein, ich will nicht gleich sagen, ein Kumpeltyp intern. Ja. Marcel Schäfer neulich gesagt, würde er schon anders auftreten. Also da würde wohl schon auch Tacheles geredet werden. Also gerade nach diesem Celtic Glasgow-Spiel hat er sie ja noch im Hotel zusammengenommen und Tacheles geredet. Aber nach außen hin, das ist so seine Taktik, das ist so seine Art, damit umzugehen, steht er brutal hinter der Mannschaft. Aber auch Willi Orban hat es gestern richtig gesagt, es ist jetzt auch die Mannschaft mal gefordert. Definitiv.
Dringt das aus deiner Sicht durch zur Mannschaft? Also klar, es eine ganz wichtige Achse fehlt. Schlager verletzt, Simons verletzt und Raum verletzt. Also das sind ja schon mal drei, die dann auch wirklich in der Kabine das Wort führen. Das können sie natürlich immer noch, auch wenn sie verletzt sind, um die anderen dann aufzustacheln. Aber hat das den gleichen Effekt, als wenn sie das auf dem Platz machen könnten aus deiner Sicht? Gerade bei diesem doch recht jungen Kader zum Teil?
Das geht nicht, definitiv nicht. Davon abgesehen, dass die teilweise auch gar nicht da sind. Also David Raum war jetzt in diesem, sie haben ja so ein Reha-Zentrum, so ein hochprofessionelles in Thalgau in Österreich und eins in L.A. In dem in L.A. ist zum Beispiel gerade Xavi Simons. Also selbst wenn der Tacheles reden will, seit des Platzes in der Kabine, der ist gar nicht da. David Raum war zuletzt in Thalgau in diesem APC und Xaver Schlager kommt jetzt langsam wieder zurück, aber natürlich haben die in so Verletzungsphasen, das war jetzt auch ein Kreuzbandriss bei Xaver Schlager, auch erstmal ein bisschen mit sich zu tun.
Ja, und
natürlich auch nicht so, die wollen dann kämpfen um ihr Comeback, machen Reha, sind mal bei der Mannschaft bei Läufen dabei und so, aber es ist natürlich nicht das Gleiche und du hast aber eigentlich auch noch Spieler auf dem Platz, die auch Gulaschi, Orban, ich glaube auch nach wie vor ein Baumgartner, den haben wir eben bei der Aufzählung vergessen, auch der in der Nationalmannschaft überragend, in einer ein bisschen anderen Position, aber trotzdem überragend. Du hast immer noch eine gute Achse, aber du siehst dann trotzdem, die fängt es da nicht so richtig auf. Und ich bleibe auch dabei, auch man sieht es ja jetzt auch bei New York, auch ein Emil Forsberg fehlt dafür vielleicht so ein bisschen.
Na klar, jemand, der über Jahre hinweg da eben auch eingebunden war, den Laden kennt, die Mentalität kennt und eben auch letztlich für RB Leipzig einfach steht und dann diese Werte oder auch diese fußballerischen Werte dann einfach vermitteln kann, ist natürlich etwas, was dann schon herber Aderlass ist. Du sagtest vorhin, neue Spieler vielleicht in der Winterpause, Rose wiegelt so ein bisschen ab. Jetzt gibt es das Gerücht, Kolomouani von PSG könnte kommen. Ist der jetzt ein Gamechanger? Also bei PSG ja nun wirklich nicht.
Nee, das habe ich auch so meine Zweifel. Ich bin mir trotzdem sicher, dass sie im Winter was machen werden. Also in Leipzig heißt das ja dann immer Vorgriff auf den Sommer. Das heißt, man sichert sich schon jemanden, den man im Sommer eh holen wollte oder den man eh bräuchte, weil jemand anders geht. Also man muss jetzt sehen, wie die Saison läuft. Aber natürlich stehen da einige in Startlöchern. Šeško, vielleicht auch Openda, Xavi Simons ist die Zukunft ungewiss und so. Also man muss ja da sowieso gucken, wie sich es dann aufstellt, kadertechnisch. Aber natürlich wird man jetzt im Winter die Augen offen halten, weil man hofft jetzt natürlich drauf, dass es dieser Strohhalm, den man greift, dass die Verletzten zurückkommen. Raum soll ja jetzt sogar dieses Jahr noch eingreifen, auch Xaver Schlager vielleicht sogar Xavi Simons. Aber ich würde da jetzt auch, das sind ja doch auch alles OPs gewesen, auch nichts übers Knie brechen. Aber man hofft natürlich auf, in Anführungsstrichen, Neuzugänge, interne Neuzugänge. Also wenn der Schwab erstmal zurückkommt und gut zurückkommt und auch pünktlich zurückkommt, hat man natürlich einen völlig neuen Kader im Januar. Das könnte auch die Hoffnung sein. Und Jürgen Klopp als, ich sage jetzt mal, Ideengeber oder als super, super erfahrener Ratgeber an der Seite.
Der sich natürlich auch nicht als erstes ab dem 1.1. dann mit dem Trainerwechsel in Leipzig wahrscheinlich rumschlagen will, zumal er ja auch noch ein persönlich gutes Verhältnis mit Marco Rose einfach hat.
Definitiv, also er legt ja am 1. Januar los, wird Mitte Januar dann auch groß vorgestellt in einer PK. Aber natürlich darf man da auch nicht von dem Jürgen Klopp Wunderdinge erwarten. Also A ist diese Rolle ja nicht so angelegt, also sie ist ja nicht, dass Jürgen Klopp, man könnte manchmal denken, die Leute stellen sich das so vor, dann nach Leipzig kommt und den Marco Rose entlässt. Also so ist diese Rolle nicht angelegt. Sie ist schon übergeordnet, Tagesgeschäft unabhängig angelegt. Also er soll, wie früher auch Gérard Houllier, die Talente in den Red Bull-Kosmos spülen, die jungen Spieler, die Blutchips aufspüren. Und er soll natürlich auch, so heißt es ja, Trainer Talente entwickeln. Da war ja RB eigentlich auch im Red Bull immer eine Talentschmiede und war immer, also viele, viele große Trainer. Wir hatten teilweise 6, 7 in der Bundesliga, die Red Bull-Vergangenheit hatten. Jetzt auch wieder Dino Topmöller, der es ja super macht in Frankfurt. Also man sieht Danny Röhl in England. Man sieht ja viele, die den Weg über RB gegangen sind. Und das soll Klopp auch wieder forcieren, dass man auch an der Front richtig, richtig gut wieder aufgestellt ist. Aber ich glaube nicht, dass er der ist, der jetzt da Marco Rose in Plan B-Fußball vorlegt. Und ich glaube auch nicht, dass Marco Rose das will. So weit würde ich sagen, kenne ich ihn.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber er wird doch wahrscheinlich trotzdem in diese Personalien und auch in Gedankenspiele sicherlich mit einbezogen werden. Zumindest ab 1.1. oder vielleicht sogar jetzt schon. Glaubst du, da ist glühen die Drähte schon nach Mallorca, wo er, glaube ich, im Moment noch ist?
Offiziell heißt es nicht. Man hat ihm ja neulich im Podcast auch zugehört, dass sein Tag auch so gut gefüllt ist mit Personal Trainer und Paddle Tennis. Auch noch schönes Wetter auf Mallorca. Ich habe jetzt Fotos gesehen beim T-Shirt. Das ist beneidenswert im November hier bei uns im tristen Alltag. Aber natürlich wird da mal telefoniert werden. Aber ich kenne jetzt Jürgen Klopp nicht persönlich, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube aber, dass er sich davon auch frei macht, jetzt irgendwie Entscheidungen zu treffen, Ratschläge zu geben, ohne das Ganze zu kennen. Du hast es angesprochen, er kennt Marco Rose auch gut. Und sie haben ja auch noch, wenn du es so willst, auf der Ebene einen Mario Gomez, der ja super nah dran ist und der bei vielen, vielen Spielen ist. Also ich glaube, dass die Meinung von einem Mario Gomez zukünftig, aber auch im Moment noch deutlich mehr wert ist als die von Jürgen Klopp. Zukünftig auf Augenhöhe sein. Jürgen Klopp steht ja hierarchisch im Organigramm auch ganz oben. Aber im Moment ist Mario Gomez auf der Ebene der, der bei den Spielen regelmäßig ist, der den Kontakt sucht zu den Verantwortlichen in Leipzig. Und ich denke, dass da garantiert mal telefoniert wird zwischen, ich sag's jetzt mal runtergebrochen, Minslav Klopp, Gomez. Aber ich glaube, dass da jetzt schon die große Wirkung erhofft wird davon oder die große Entscheidungsgewalt.
Wird denn auch schon mit Roger Schmidt telefoniert? Du hast vorhin über Trainer gesprochen, die aus dem Red Bull-Kosmos entstammen. Er hatte ja eine recht erfolgreiche Zeit in Salzburg dann auch. Ist er derjenige, auch aus deiner Sicht, der dann kommen müsste, wenn diese Zeitbombe eben einen ablaufenden Timer hat? Wenn es also kurz vor knapp ist, dass er dann als Spezialeinheit die Entschärfung vornehmen müsste?
Sicherlich ist es oder definitiv ist es ein Name, mit dem man sich in Leipzig beschäftigen wird und ja auch in der Vergangenheit beschäftigt hat. Du hast es angesprochen, er hat die Vergangenheit, es gab immer Kontakt. Also man kennt sich, sagen wir es mal so. Auch das könnte ich mir vorstellen, wird in der momentanen Situation mit in Betracht gezogen. Ich habe es anfangs angesprochen, bei Marsch und Tedesco hatte man vielleicht im Nachgang das Gefühl, es wurde ein Tick zu lange gewartet. Also gerade Jesse Marsch, das rannte sich ja irgendwo ein Stück weit schon fest und auch bei Domenico Tedesco ging ja schon die Rückrunde, wenn ich jetzt nur an das verlorene Spiel gegen Glasgow Rangers, was du nie im Leben verlieren darfst, wenn ich daran nur denke. Also das zeichnete sich ja auch ein Stück weit ab. Man hat dann aber auch nochmal den Pokal geholt und so. Also so ging man ja in die neue Saison, aber es war trotzdem schon ein schleichender Prozess ein Stück weit. Kann sein, dass man gerade dann jetzt sagt, man wartet nicht zu lange, zumal, um auf deine Frage zu kommen, gute Trainer verfügbar sind. Roger Schmidt, Erik ten Hag. Ich denke auch, dass Edin Terzic in diese Auswahl mit rein müsste. Das wird man nicht außer Acht lassen, definitiv.
Wie ist denn deine Einschätzung und deine vielleicht Hoffnung auch aus Sicht von RB, dass sich in den nächsten beiden Spielen, die ja wohl sehr entscheidenden Charakter dann auch kriegen, du hattest es ja auch schon angedeutet, gegen Wolfsburg jetzt in der Liga und dann vor allen Dingen Frankfurt im Pokal als letzte große Titelchance für RB, dass sich da am Auftritt der Mannschaft und auch an den Ergebnissen im Vergleich zu den letzten Wochen, dann doch nochmal was ändert. Gibt es da irgendwas, wo du das dran festmachen könntest, dass du den Leipziger Fans dann auch Hoffnung machst?
Schwierig, bin ich ganz ehrlich. Das ist, auch wenn ich das Spiel gestern Abend wieder sehe, ich wünsche es sogar Marco Rose, dass es klappt, weil er ist eigentlich ein guter Typ, er passt auch irgendwo nach Leipzig und ich rede ja auch in Leipzig mit vielen Fans oder habe im Bekanntenkreis welche, die auch sagen, Mensch, der Marco, der passt zu uns, das ist ein guter Typ. Aber natürlich am Ende ist es Ergebnissport. Am Ende will man, das habe ich ja eben angesprochen, attraktiven, überzeugenden, guten Fußball sehen. Es geht ja jetzt auch beim Champions League oder beim theoretischen Champions League aus, jetzt mal um das Aus an für sich, aber um Kohle. Es geht um Prestige. Natürlich willst du anders dastehen, als da jetzt irgendwie abgeschlagen in dieser XXL-Tabelle nach unten scrollen zu müssen. Auch hinter Salzburg. Das Wunschszenario ist schon, das Ruder mit Marco Rose rumzureißen. Und wie gesagt, im Januar hast du Jürgen Klopp, der dann dazu kommt. Du hast, wenn es alles kommt wie geplant, einen Schwapp an neuen Spielern durch die Verletzten, die zurückkommen. Das ist schon das Wunschszenario. Aber wie gesagt, die nächsten zwei Spiele, wie gesagt, nächsten Mittwoch ist eigentlich das allerwichtigste Spiel dieser Hinrunde, weil, und auch ohne Wolfsburg zu nahe treten zu wollen, aber Ex-Trainer Ralf Hasenhüttl ist ja bis jetzt auch keine Konstanz, keine super überzeugende Leistung. Das musst du am Samstag überzeugend gewinnen. Das ist auch das Wichtige, überzeugend gewinnen. Und wer das jetzt noch nicht verstanden hat, auch innerhalb der Mannschaft, wir haben eben drüber gesprochen, wie auch die Mannschaft gefordert ist, also dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Und wie gesagt, nächsten Mittwoch wird super, super wichtig, weil wenn du jetzt noch im Pokal dich verabschiedest.
Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich verfolgen. Im Fever Pitch Newsletter werdet ihr alles darüber lesen können, vielleicht dann auch im Podcast wieder hören. Auf jeden Fall werdet ihr es in Bild verfolgen können und Bild lesen können mit Yvonne Gabriel, Chefreporterin von Bild. Danke dir für deine Insights zum Thema RB Leipzig.
Sehr gerne.
Und an euch zu Hause natürlich noch der Hinweis und die kleine Bitte, abonniert unseren Podcast, liked, rezensiert ihn, das freut uns und hilft uns auch in den Charts ein bisschen, dass wir nicht, ich gucke gerade nochmal auf die Tabelle, wie Leipzig Stand jetzt auf Platz 33 landen müssen, sondern vielleicht ein bisschen nach oben kommen und die direkte Qualifikation für die K.O.-Runde schaffen werden. Das würden wir uns wünschen. Danke an euch, danke Yvonne.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.